Ja, ich habe schon ein bisschen erzählt, dass ich auch auch Kinder habe. Und vor kurzem war ich in einem neuen Schwimmbad. Ah, oh, da gibt es ja. Ah, das ist ein bisschen besser. Vor kurzem war ich in einem Schwimmbad mit meinen Kindern, in einem neuen Schwimmbad, das er eröffnet hat. Und da gab es nämlich einen 5-Meter-Springturm. Und darauf haben sich meine Kinder sehr gefreut. Und da war auch meine 7-jährige Tochter dabei. Das ist kein Originalbild. Und das Schöne war, meine Tochter, die wollte unbedingt von diesem 5-Meter-Turm springen. Und sie ist auch so mutig, dass sie sowas tut. Und es hat gereicht, dass ich am Beckenrand stand und zugeguckt habe. Und da steht sie da oben und springt wirklich darunter. Und da musste ich dran denken, wie es doch erst gerade noch nicht lange her ist, dass mein kleines Töchterchen am Beckenrand stand und sich nicht getraut hat, reinzuspringen. Und ich im Wasser stand, meine Arme ausgebreitet habe, sie motiviert habe, zu springen. Und sie mir vertrauen musste, in meine Arme zu springen und zu merken, der Papa fängt mich auf, ich gehe im Wasser nicht unter, es wird alles gut. Und jetzt steht sie da oben und springt alleine vom 5-Meter-Turm und ich muss nur daneben stehen und sie motivieren. Aber heute geht es ja nicht um einen Sprung ins kalte Wasser, das soll sie heute nicht sein, sondern wir wollen uns heute über eine ganz große Frage unterhalten: Gibt es Gott? Oder kann man das beweisen oder nicht beweisen, wie wir schon ein bisschen jetzt abgeholt wurden. Das Thema lautet: Es gibt kein Gott, schau die Beweise an. Aber warum darf ich jetzt heute Abend darüber reden? Mir geht es genau ähnlich wie dir. Ich bin weder Wissenschaftler, noch habe ich wie du sogar ein abgeschlossenes Theologiestudium. Nicht mal das habe ich vorzuweisen. Deswegen bin ich einfach da als jemand, der sagt, ich bin Christ. Und ich darf von meiner Hoffnung, darf ich zeugen. Und deswegen möchte ich auch Sie bitten, einfach die nächsten Minuten einfach mal die Hoffnung eines Christen, warum er glaubt und was er glaubt, anzuhören. Und damit Sie sich ein bisschen orientieren können, gebe ich einen kurzen Überblick, worüber ich rede, damit Sie auch etwa einordnen können, wann ich etwa aufhöre. Und wir wollen uns Gedanken darüber machen, nach der Frage nach Gott. Und dann über die Wichtigkeit von Beweisen nachdenken, dann über das Vertrauen in Quellen und zuletzt über das Weltbild der Bibel, wo wir zwei Aussagen genauer anschauen wollen, nämlich die Aussagen über den breiten und den schmalen Weg der Bibel und der einzige Weg zurück zu Gott. Und ich möchte wirklich sagen, schön, dass du da bist. Und ich bleibe jetzt auch während dem Vortrag bei dem Du, nicht, dass ich Ihnen irgendwie zu persönlich werden würde. Noch, ich möchte persönlich werden, aber ich möchte Sie nicht irgendwie übergriffig jetzt mit dem Du kommen, aber ich glaube, weil das Thema so persönlich ist, bleibe ich beim Du. Wir fangen an mit der großen Frage nach Gott, denn wir haben schon gehört, ich kenne keinen Menschen, der sich diese Frage noch nie gestellt hat. Irgendwie stellt sich diese Frage jeder Mensch auf dieser Welt: Gibt es Gott oder gibt es ihn nichts? Kann man seine Existenz beweisen? Das ist eine menschliche Frage, die bewegt uns. Und warum ist es denn so wichtig, ob es Gott gibt oder nicht? Wenn es Gott gibt, dann beantworten wir die großen Fragen unseres Lebens natürlich ganz anders, als wenn es ihn nicht gibt. Unsere großen Fragen der Menschheit, die schon immer für jeden da sind, sind: Woher komme ich, wozu lebe ich und wohin gehe ich? Das beschäftigt uns. Und wenn wir davon ausgehen, dass es einen Gott gibt, werden wir diese Fragen natürlich anders beantworten. Und darum hat diese Frage nach Gott eine existenzielle Relevanz für uns alle im Leben. Doch diese Frage nach Gott, könnten wir auch sagen, ja, also seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert ist doch diese Frage eigentlich geklärt. Denn man hat ja entdeckt, dass der Mensch diese Vorstellung von einem Schöpfergott ja nicht mehr braucht, weil er alles mit seinem rationalen Denken erklären kann und Argumente hat. Man braucht es nicht mehr, doch heute, 200 Jahre später, nach der Aufklärung, merken wir, diese Frage nach dem Sinn des Lebens, sie ist nicht verschwunden. Die Frage nach Gott ist nicht verschwunden, auch wenn uns 200 Jahre eingepflegt wurde, dass wir nicht nach Gott fragen sollen. Diese Frage schlummert in dem Menschen drin. Der Mensch braucht einen Sinn außerhalb von sich selbst. Der Mensch kann keinen Sinn schaffen, Mensch muss immer Sinn entdecken. Und deswegen müssen wir auch unseren Schöpfer ganz neu entdecken und ihn suchen. Und es ist wirklich zu beobachten, dass in unserer Gesellschaft dann diese Sinnkrise immer größer wird und selbst große Akademiker und Leute, die sich zu den größten Atheisten bekannt haben, Bücher geschrieben haben, beginnen wieder den Lebenssinn in Gott zu suchen. Also das, was die Aufklärung versucht hat zu überwinden, kommt wieder neu. Die Frage nach Gott, die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und wie geht der moderne Mensch mit einer so wichtigen Frage um? Nach Gott. Er fragt als allererstes, wo sind die Beweise? Und so kommen wir ja schon zu diesem zweiten Punkt, die Wichtigkeit von Beweisen. Ja, wir möchten immer Fakten, wir möchten Erklärungen und messbare Experimente. Wir glauben an das, was wir sehen, was wir erklären können oder in einem Versuch so darstellen, dass wir es begreifen können und erfassen können. Und dann, aber nur dann, wenn wir diese Fakten und Beweise haben, dann können wir glauben. Und wir wurden gelehrt, du brauchst Beweise, damit du glauben kannst. Und nur wenn du beweisen kannst, dass es da ist, wird es erst eine Relevanz haben, wie du jetzt dein Leben gestalten sollst. Und ich hinterfrage heute einfach mal dieses Denken in unserem Kopf, dass wir brauchen Beweise, um zu glauben. Weil das meinen wir alle. Und ich weiß, wir sind lange so geprägt worden, doch ich möchte mal mit drei hinterfragenden Gedanken dem mal nachgehen. Mein erstes Nachdenken war, verändern Beweise wirklich etwas in unserem Leben? Also eben, dass wir mit Beweisen dann kluge Entscheidungen treffen, die unser Leben besser machen, verändern und so weiter. Schau mal, weltweit gibt es eine Fastfood-Kette, die Studien zuglaubend bewiesen ist, dass sie ungesund ist. Trotzdem gibt es sie weltweit und Menschen lieben sie. Und ich habe mal eine Dokumentation gesehen, wo sich jemand ausschließlich von dieser Fastfood-Kette ernährt hat. Nach kurzer Zeit war er irreparabel krank. Wenn ich selbst da esse, dann meistens zu viel. Und danach merke ich in der Verdauung, oh, das war nicht gut. Und jedes Mal sitzt man da, ist von mir so, oh, wir bereuen es, dass wir da gegessen haben. Aber was passiert? Kurz darauf stehe ich wieder im McDrive. Habe ich es gesagt. Ah, genau, das ist cool, genau. Kurz drauf stehe ich wieder am Drive-In und ihr kennt es ja, genau. Also es ist eigentlich nicht schwer zu beweisen, dass Ernährung oder dass ein großer Teil unserer Ernährung uns krank macht, dauerhaft schwächt. Aber wie viele von uns essen weiterhin das, was uns schmeckt und das, was wir kennen, obwohl wir Beweise haben? Wir haben auch genug wissenschaftliche Beweise, dass Kinder unter 16 Jahre, und die Schweizer sind da viel strikter, kein Smartphone haben sollten. Denn die Entwicklung von Augen, Gehirn, Sozialverhalten, alles geht kaputt. Oh, Entschuldigung, falls es hier Eltern gibt, die ihren Kindern vor 16 schon ein Handy gekauft haben. Aber wir sollten es eigentlich nicht tun. Wir haben genug Beweise, dass wir unseren Kindern was ganz Schlechtes antun. Aber der soziale Druck ist nun doch mehr. Wir können jedem Raucher, jedem Trinker wissenschaftlich beweisen, das tötet dich auf Dauer. Und trotzdem helfen diese Beweise bei den meisten nicht zu sagen, ich verändere mein Verhalten. Und darum frage ich mich, helfen Beweise wirklich zu einem relevanten Glauben, ein Glaube, der etwas verändert in unserem Leben? Wenn wir etwas glauben, dann müsste es ja in unserem Lebensstil irgendwie sichtbar werden. Und ich denke, dass Beweise unser Wissen erweitern. Aber Beweise sind nicht der ultimative Gamechanger für unser Verhalten. Das ist einfach nicht so. Beweise sind oft nicht so ausschlaggebende Kriterien, die unser Leben dann wirklich prägen. Und darum frage ich uns, stimmt es wirklich, dass Beweise so wichtig sind? Wenn ich dir heute beweisen kann, dass es mehr Sinn macht, an Gott zu glauben als nicht, glaubst du deswegen? Wenn ich dir beweisen kann, dass die Bibel wissenschaftlich oder dass sie wirklich, ich kann dir 50 unwiderlegbare Beweise geben, dass es kein menschliches Wort sein kann. Wirst du morgen beginnen, die Bibel zu lesen und nicht aufhören zu lesen, bis du sie fertig gelesen hast? Sehr wahrscheinlich verändern Beweise dein Leben nicht so sehr. Und zur Zeit Jesu war das genau auch so, dass die Menschen Beweise wollten. Sie nannten es nur Zeichen und Wunder. Sie sagen immer, wir wollen Zeichen und Wunder sehen. Und Jesus machte Blinde sehend, um zu sagen, ich bin das Licht der Welt. Er speiste Tausende mit 5 Broten und 2 Fischen, um zu sagen, ich bin das Brot des Lebens. Und er ließ sogar Tote auferstehen, um zu beweisen, ich bin das Leben. Und die Menschen erlebten das in ihrem eigenen Leib. Sie waren dabei, sie hörten es und voll drin, sie waren begeistert. Und kurz darauf laufen sie dem Mainstream nach und schreien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Er ist nicht der Sohn Gottes. Mein Fazit dazu ist, Beweise verändern nicht unbedingt unser Denken und vor allem auch nicht unser Handeln. Der zweite Gedanke, benutzen wir diese sogenannten Beweise auch gerne als Ausrede? Wenn ich mit Menschen auf der Straße über Gott rede, dann kommt oft die Rückmeldung, hey, oder auch aus einem Freundeskreis, wie kannst du auf so ein altes Buch, das als Fundament für dein Leben, für deine Entscheidungen, wie kannst du dich so auf ein Buch stützen? Es ist doch klar, dass die Bibel gefälscht ist und dass sie voller Widersprüche ist. Und dann frage ich einfach immer ganz normal, ja, wie kommst du darauf? Ja, das weiß man doch, wie man es im Anspiel gehört hat, das weiß man doch. Dann frage ich wieder, ja, woher weiß man das dann? Hast du diese Entstehungsgeschichte der Bibel mal studiert? Hast du diese angeblichen Widersprüche mal neutral behandelt, wenn das so wichtig ist, und drüber nachgedacht? Und zu 90% kommt die Antwort, nein, das weiß man einfach. Und dann merke ich, dass dieser so aufgeklärte Mensch, der so modern sein will und alles weiß, oft gar nicht prüft, was für Beweise er bringt, um nicht an Gott zu glauben. Die sogenannten Beweise sind dann oft irgendwie nachgeplappert und werden herangezogen, weil man gar kein Weltbild möchte, wo es einen Schöpfer Gott gibt. Und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch weiß, dass es Gott gibt und dass er eines Tages mit seiner Schuld vor ihm stehen wird. Und darum kommt es dem Menschen gerade recht, dass so viele Beweise rumschwirren, die angeblich zeigen, dass es keinen Gott geben kann. Warum sonst prüft der so intelligente Mensch nicht genauer die Frage nach Gott? Mein Fazit ist, Beweise bekommen erst dann Relevanz, wenn sie ernsthaft und eigenständig erarbeitet und erkannt werden. Und das Dritte, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, das klingt jetzt ein bisschen philosophisch, was beweist, dass Beweise ein Beweis sind? Jetzt kommen wir da rein. Aber wenn wir hören, es gibt eindeutige Beweise, ich habe eindeutige Beweise, dann scheint der Fall immer klar zu sein. Unsere Gesellschaft, die schwört natürlich auf Wissenschaft und auf die Experten. Und wenn sie das sagen, dann muss es ja so sein. Weil wir uns gerne an Menschen hängen, die sagen, was richtig ist. Und doch haben wir doch in den letzten 200 Jahren Aufklärung, wenn wir mal ehrlich sind und zurückblicken, da müssen wir doch sagen, die Wissenschaft musste die letzten 200 Jahre sehr viele Dinge revidieren. Sie musste viele Dinge erweitern. Wissenschaft kann kein absoluter Maßstab sein. Und Experten haben sich ja oft geirrt. Und wir erleben ja auch, wie Experten sich gegenseitig widersprechen. Also jetzt während der Wahl, es ist zum Durchdrehen. Der eine sagt so, der andere so. Und dann hört man dem zu und sagt, ja, stimmt eigentlich. Aber die Statistik muss man halt auch so anschauen. Und dann erden sie das Bild wieder anders aus. Da kann man zuhören, wie man will. Da gibt es immer Beweise und Statistiken. Und die Frage ist, was wir vertrauen. Und trotzdem empfinden wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Meinung von Experten immer wieder als absolute Beweise und müssen doch als moderner Mensch verstanden haben, die letzten 200 Jahre, dass wissenschaftliche Erkenntnis und menschliche Erkenntnis immer eingeschränkt ist und bleibt. Und zuletzt ist es für jeden Mensch so, dass er irgendeine Quelle nimmt, wo er einen Vertrauensvorschuss geben will. Und das ist für mich das Wort für heute Abend, den Vertrauensvorschuss. Der muss irgendwo sein, um das Beweise heranzuziehen. Und so ist mein Fazit, jeder Beweis geht voraus, dass man gewisse Annahmen vertrauen muss. Und darum kann das Argumentieren mit Beweisen keine unumstößliche Sicherheit geben. Und diese drei Gedanken zu den Beweisen, die uns ja angeblich so wichtig sind, die zeigen, Beweise sind gar nicht so relevant. Viel entscheidender ist die Quelle dahinter. Also welcher Quelle geben wir unser Vertrauen? Und darum denken wir genau darüber nach. Das Vertrauen in Quellen. Denn jeder Mensch gibt irgendeiner Quelle seinen Vertrauensvorschuss. Jeder von uns hat das und kann es jemandem geben. Und dieser Vertrauensvorschuss in die Quelle prägt unser Weltbild. Und der moderne Mensch, der bezeugt natürlich, dass die wissenschaftliche Quelle für ihn das ist, wo er diese großen Lebensfragen, von denen wir gesprochen haben, die will er mit der Wissenschaft beantworten. Und der Mainstream von der Wissenschaft, der sagt heute, die Woher-Frage, haben wir schon gehört, durch Zufall entstanden, Evolution, alles ist beantwortet. Und die Wohin-Frage ist beantwortet mit leiblicher Tod, hört alles, Seelenleben, ewiges Ende, hört auf. Und das Vertrauen in diese Quelle der Wissenschaft ist so hoch und ehrlicherweise sagt selbst die Wissenschaft, spricht hier von Theorien. Sie spricht nicht von Absolutheiten. Sie sehen, dass noch Fragen zu klären sind und viele Fragen bleiben offen und müssen noch geklärt werden. Es muss ganz viel vermutet und ganz viel geglaubt werden. Und das ist eine Quelle, die Wissenschaft. Und was sich auch in der Menschheitsgeschichte entstanden ist an Quellen, sind natürlich die religiösen Quellen, die es ja in Vielfalt gibt, auf diese Antwort, wohin geht's denn? Und so haben wir mittlerweile eine bunte Auswahlmöglichkeit, ein Do-it-yourself-Baukastensystem, wie wir unseren Glauben zusammenstellen können. Da fängt es an mit der Wiedergeburt, immer wieder auf dieser Erde, in einem ewigen Kreislauf bis zu paradiesischen Vorstellungen. Wir kommen alle in den Himmel und bis zu dem Anstreben eines Nirvana, wo sich dann alles ins Nichts auflösen soll. Alles Gedanken von Menschen und Gott und alles vermischt, jeder wie es gerne möchte. Und egal, ob wir jetzt die wissenschaftlichen Quellen oder die religiösen Quellen nehmen, du musst vertrauen, einen Vertrauensvorschuss geben in eine Quelle. Denn jeder Atheist, jeder Wissenschaftler muss an seine Annahmen glauben. Und wir entscheiden uns alle bewusst oder unbewusst für eine Quelle. Und heute frage ich dich, was ist deine Quelle, in die du vertraust? Denn erst am Ende unseres Lebens, wenn der leibliche Tod uns alle wegraffen wird, und da sind wir uns mal alle eins, wir werden alle sterben. Und erst dann werden wir sehen, wo uns unsere Quelle hingeführt hat. Dann haben wir den absoluten Beweis, wenn wir tot sind. Und bis dahin müssen wir alle auf etwas vertrauen. Und ich kann nur persönlich bezeugen, dass mir meine Quelle sogar heute schon eine Heilsgewissheit gibt. Eine Gewissheit, eine feste, lebendige Hoffnung, woher ich komme, wozu ich lebe und wohin ich gehe. Und für mich haben alle Quellen versagt, bis ich mich auf die eine Quelle eingelassen habe. Und die hat sich in meinem Leben als Wahrheit bewiesen. Und klar, ich spreche von der Bibel. Ich spreche von dem offenbarten Wort Gottes. Ich spreche von dem Buch, das aus 66 verschiedenen Büchern besteht, Schriften und Briefen. Und die wurden von 40 verschiedenen Autoren verfasst, von Königen, von Staatsmännern, gebildeten Philosophen und Dichtern, genauso wie von Hirten und von Fischern, von allen Schichten, in einer Zeitspanne von 1500 Jahren. Und es gibt trotzdem einen roten Faden durch Gottes Führung, also Menschheitsgeschichte, getrieben vom Heiligen Geist, von Menschenhand aufgeschrieben, unter Gottes Aufsicht zusammengestellt. Es ist das bestbezeugte, die bestbezeugte Textsammlung aus der Antike, die wir haben, mit Tausenden von Textfunden. Und davon sind über 100, nur schon aus dem ersten Jahrhundert, nachdem Jesus da war, von unserer Zeitrechnung, wobei neuzeitliche Funde wiederum zeigen, dass in über 2000 Jahren Überlieferung keine nennenswerten Fehler passiert sind. Und über die Jahrhunderte hat man versucht, dieses Buch verschwinden zu lassen. Im Mittelalter wurdest du gefoltert und verbrannt, wenn du dieses Buch besitzt. Doch es wurde in 2000 Sprachen übersetzt und ist weltbekannt. Überall, wo dieses Buch hingekommen ist, in die Gesellschaften dieser Welt, hat es einen positiven Einfluss gehabt. Abschaffung der Sklaverei, bürgerliche Rechte, Gerechtigkeit, Krankenhäuser, Schulen, Waisen und Altenheime, Bekämpfung von Armut und Hunger, das alles kommt nicht aus einem irgendwie guten menschlichen Herz, die sich auf einmal um Menschen gekümmert haben. Das ist alles da gekommen, wo dieses Wort Gottes zu den Menschen gekommen ist und den Menschen verändert hat. Millionen von Menschen, Arme, Reiche, Einfache, Hochgehobene, Handwerker, Studierte, Könige und normale Bauern der vergangenen Jahrhunderte, verstreut über die ganze Welt, bezeugen, dass dieses Buch eine anerkannte, lohnenswerte Quelle ist. Hast du sie ernsthaft gelesen? Bei mir ist es genau 20 Jahre her, als ich mit 22, jetzt bin ich 42, ja, die Entscheidung getroffen habe, mein Vertrauensvorschuss, ich habe so vielen Menschen und Sachen vertraut, alles hat mich enttäuscht. Vor 20 Jahren habe ich gesagt, jetzt vertraue ich dem Inhalt als Wahrheit anzusehen, auch wenn ich vorerst nicht alles verstehe. Und ich bin noch weitergegangen, ich habe gesagt, dass ich meine Entscheidungen davon abhängig mache, dass ich dem folgen möchte, was da drin steht. Und ich kann heute, 22 Jahre später, bezeugen, dass mir Gott für vieles die Augen geöffnet hat, was ich vorher nicht verstanden habe. Aber vor allem, dass alle Entscheidungen, die ich aufgrund dieses Buches getroffen habe, alle gut waren für mein Leben. Auch wenn ich sie null verstanden habe am Anfang, alle waren gut und alle haben mich gesegnet. Also zuerst der Glaube und dann kommen die Beweise ins Leben. Zuerst sind nicht die Beweise, die entscheidend sind, an Gott zu glauben, sondern der Glaube an Gott wird uns genug Beweise liefern. Wem gibst du deinen Vertrauensvorschuss? Wer bekommt ihn von dir? Und darum bitte ich dich, jetzt auch nochmal zuzuhören, wenn es darum geht, was die Bibel zu den großen Lebensfragen sagt. Dieses Wort. Und so sind wir angekommen an diesem Punkt, das Weltbild der Bibel. Wisst ihr, keiner von uns kann voraussehen auf diesem Weg, wo wir unterwegs sind, wo es enden wird. Wir können es nicht sehen. Es bleibt für uns verborgen. Und darum bleibt uns nichts anderes übrig, als zurückzublicken, um mehr über unser Leben zu erfahren. Um die Frage zu beantworten, gibt es Gott, müssen wir mal zurückblicken. Und erst in dem Woher können wir sagen, wozu und wohin unser Leben auch geht. Und wenn ich mal zurückschaue, dann kann ich euch von meinem Großvater erzählen. Der war gläubig. Ein paar Bruchstücke gibt es noch von meinem Urgroßvater, aber dann ist fertig. Wir haben als Familie so einen Stammbaum, mütterlicherseits, der geht, sage und schreibe, bis ins 17. Jahrhundert. Nicht schlecht, ich weiß nicht, ob jeder so einen Stammbaum hat, aber wisst ihr was, der sagt gar nichts, da stehen nur Namen drauf. Da erfahre ich nichts über Gott und ob die mit Gott gelebt haben. Aber die Bibel, ist der einzig glaubwürdige, überlieferte Stammbaum der Menschheit, der uns bis zum Anfang zurückführt und der Anfang der Menschheitsgeschichte zeigt. Und ich frage dich, lieber Mensch, wer hat was Besseres zu bieten, um zurückzublicken? Wenn wir der Bibel einen Vertrauensvorschuss geben, dann ist die Woher-Frage natürlich geklärt. Der Mensch ist ein bewusst geschaffenes und geliebtes Geschöpf von Gott. Gott und der Mensch, die lebten in einer engen Beziehung wie Vater und Kind. Und die Bibel berichtet dann, dass der Mensch sich eben von Gott losgelöst hat. Der Mensch hat sich von Gott losgelöst. Er ist damit bewusst auf einen Weg gegangen ohne Gott, weil er gesagt hat, ich möchte nicht auf Gott vertrauen. Das war dieser sogenannte Sündenfall, so beschreibt das die Bibel. Der Mensch ist weg von Gott gegangen. Und ja, es ist durch jeden klar, wenn der Mensch sich entscheidet, ohne Gott zu leben, dann führt dieser Weg natürlich auch nicht wieder hin zu Gott, sondern dieser Weg, der geht weg von Gott. Und er wird auch nicht bei Gott enden. Und wie geht jetzt Gott damit um, wenn er sieht, was wir Menschen gemacht haben? In Johannes 3, Vers 16 schreibt Gottes Wort, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott möchte uns Menschen wieder in einer vertrauten Beziehung mit sich selbst haben. Und dazu sendet er seinen Sohn. Er möchte, dass wir ewiges Leben haben. Also nach dem leiblichen Tod eben wieder bei ihm sind, im Vaterhaus. Und manchmal fragen mich, warum zeigt sich denn Gott nicht einfach? Es wäre doch so einfach, wenn er doch wirklich Gott ist. Das wäre doch der absolute Beweis. Aber das hat er doch genau getan. Du warst nur nicht dabei. Aber du kannst es ja nachlesen. Gott kam in Jesus Christus auf diese Welt, um die Schuld zu bezahlen, nämlich das, was mit dem Tod bestraft werden soll, unsere Schuld. Also der absolute Gottesbeweis ist, dass Jesus dann auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist. Und wir können uns echt fragen, ja, wie anders, als dass er zu uns kommt, soll sich ein Gott zeigen? Wie kann sich ein Schöpfer seinem Geschöpf zeigen? Wenn wir jetzt in der Schweiz wären, dann könnte ich euch die Wilhelm Tell-Geschichte erzählen, aber ich habe jetzt gelernt, dass die Deutschen, die kennen alle Goethe, weil die das irgendwie in der Schule und ganz stolz drauf und so, deswegen Goethe. Und ihr kennt dieses bekannte Drama Faust, weil ihr es in der Schule lesen musstet. Von Johann Wolfgang Goethe, gell? Und in dieser Tragödie wird ja die literarische Figur Heinrich Faust als zentralen Charakter dargestellt. Und er wird erschaffen von Goethe. Und ich frage dich jetzt mal, wie kann Faust, also diese erfundene, erschaffene Figur in dieser Geschichte, wie kann sie ihren Schöpfer erkennen? Also wie wäre es möglich, dass diese erschaffene Figur Faust Goethe als seinen Erschaffer erkennt. Ein bisschen philosophisch, ja? Aber das wäre nur möglich, wenn Goethe sich selbst und Hinweise in die Geschichte von Faust gemacht hätte. Hat er nicht gemacht. Wenn er sich selbst in die Geschichte mit eingebaut hätte und in Verbindung gebracht hätte mit Faust, hat er nicht getan. Aber genauso hat sich Gott in unsere Lebensgeschichte eingebaut. In die Schöpfung eingebaut, in vielen Hinweisen. Mehr noch, er selbst ist in diese Schöpfung gekommen, um uns zu zeigen, dass er da ist, damit wir beginnen können, ihn zu suchen. Weil wie will Faust überhaupt sich nach einem Schöpfer fragen? Weil das funktioniert gar nicht. Aber wir haben doch diese Frage in uns. Wie können wir nach etwas suchen, wovon wir nicht gehört hätten? Wie willst du googeln, wenn du nach was suchst, wenn du nicht weißt, nach was du suchst? Du musst was ins Suchfeld eingeben. Und deswegen hat sich Jesus in deine Geschichte deines Lebens eingeschrieben, damit du beginnst zu suchen nach einem Schöpfer. Denn ohne Suche keine Antwort. Und wir machen es uns oft zu einfach, wenn wir einfach sagen, es gibt keine Beweise. hast du ernsthaft nach Beweisen gesucht? Eben dieses Suchen nach einem Schöpfer. Wenn du das tust, dann wirst du auf Jesus Christus stoßen und Jesus Christus dabei kennenlernen können. Und dann wirst du keine Beweise mehr brauchen, weil du in der Person Jesus Christus den Beweis erleben wirst. Wir geben mal Jesus Christus unseren Vertrauensvorschuss und hören mal ihm zu, denn er hat oft Bilder und Geschichten benutzt, um diese Welt zu beschreiben. Und das eine ist eben dieser breite und schmale Weg, von dem ich vorher schon erzählt habe. Das lesen wir in Matthäus 7, da heißt es, da hat Jesus die Menschen aufgerufen, geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die durch sie eingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Suchen, finden. Der breite und der schmale Weg. Wir haben vom breiten Weg schon gesprochen. Aber auch vom schmalen Weg. Der Weg auf dem der Mensch ist auf dem breiten Weg unterwegs und Jesus warnt und sagt, wo er eben hinführt. Da, wo wir nicht hinsehen, sagt Jesus, wo es hinführt, ins Verderben, in die Getrenntheit. Doch da gibt es auch eine kleine Pforte, ein kleiner Durchgang zu einem schmalen Weg, der zum ewigen Leben führt. So erklärt uns Jesus ganz einfach die Welt. Und Jesus beantwortet die Wohin-Frage des Menschen ganz einfach. Es gibt einen Weg, der zu Gott hinführt und der Mensch ist auf dem Weg unterwegs, der von Gott wegführt. Er spricht ganz einfach gesagt von Himmel und von Hölle. Und diese zwei unterschiedlichen Ziele, die beschreibt Jesus sehr ausführlich. Er redet von beiden sehr, sehr viel mit den Menschen. Und jetzt legen wir mal unsere Vorstellungen, die wir haben von Himmel und Hölle, die uns entweder die Kirche oder die Filmindustrie reingegeben hat, mal raus und hören mal Jesus zu, was er zu diesen Zielorten sagt. Viele Menschen stellen sich die Hölle als einen Ort vor, wo der Teufel regiert. Mein Arbeitskollege hat immer gesagt, er möchte unbedingt mal in die Hölle, weil da sind dann alle Prostituierten und er kann sich eine Ewigkeit lang erfreuen. Weil er gedacht hat, der Satan herrscht dann da und man kann eine Ewigkeit lang dann leben, wie es einem gefällt. Doch Jesus, der redet von einem ewigen Feuer, einem Ort der Verdammnis, des Elends und Zähneknirschens, beherrscht von der Finsternis, wo sich der ganze Zorn Gottes, der sich aufgeladen hat, entladen wird an diesem Ort, den er für den Teufel geschaffen hat. Die Betroffenen sind draußen ausgestoßen vom Heil, was erkannt und empfunden wird von denen, die da sein werden. Seelen leiden unbeschreibbare Pein. Und weil Jesus sie vor Gericht verleugnet, weil sie vorher während ihrem Leben Jesus verleugnet haben. Und Jesus macht ganz klar, es gibt da keine Hintertüre durch irgendein Fegefeuer oder ähnliche Dinge, wie man der Hölle dann irgendwie noch entfliehen kann. Mit dem leiblichen Tod sind die Würfel gefallen und die Türen sind verschlossen, beschreibt Jesus. Und deswegen warnt Jesus von diesem Ort, wo unser breiter Weg hinführt. Nicht wie die Kirche, um irgendwelche Ablasse zu bekommen vor Jahrhunderten und sich zu bereichern, weil es um sie ging, sondern Jesus geht es um dich, weil er will, dass du zurückkommst zum Vater. Und genauso sind auch unsere Vorstellungen vom Himmel manchmal anders als die, wie sie Jesus berichtet. Die meisten stellen sich so einen wolkigen Ort vor, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dass man mit einer Harfe auf einer Wolke sitzt und irgendwie die Ewigkeit der Langweiligkeit verbringt. Und da würde ich mich auch fragen, was will ich da überhaupt? Andere, die meinen, wir schauen dann auf die Erde und können das Weltgeschehen verfolgen. Selbst die meisten Christen stellen sich so einen transzendenten Ort vor, wo man dann so als Geistwesen die Ewigkeit verbringt. Alles Quatsch, steht nirgends in der Bibel, nicht irgendein Hauch davon. Jesus spricht von einem neuen Himmel und einer neuen Erde als Ziel der Ewigkeit. Es wird materiell greifbar sein. Es wird ein Ort sein, mit dem wir auf unseren Füßen stehen, den wir voll und ganz erleben werden. Erlöste Menschen werden mit ihrem unbefleckbaren Leib auf der Straße gehen und zu ihrem Arbeitsplatz hingehen, zu ihrer Wohnung hingehen. Es wird kein Leid, kein Tod, kein Geschrei, keine Tränen sein, weil wir alles unter der Herrschaft Gottes stehen wird. Und unter dieser Herrschaft werden die Erlösten die Erde verwalten und sie beleben. Das ist kein transzendenter Ort, den uns Jesus hier vorstellt, sondern ein real erlebbarer Ort, der Jesus Christus im Zentrum der Anbetung stehen wird. Und so antwortet Jesus auf die Wohin-Frage. Und ja, das ist die gleiche Antwort wie sehr wahrscheinlich im Mittelalter, Himmel oder Hölle. Dein Vorteil ist nur, dass du es selber nachlesen kannst, ob du dem vertraust oder nicht. Du kannst es nachprüfen, ohne Priester, ohne Prediger. Du kannst das Wort Gottes selber in deiner Sprache lesen. Und Gott kann in dein Leben sprechen. Deswegen nimm diese Quelle in die Hand und bitte Gott ganz ehrlich, dir den Weg des Lebens zu zeigen. Und so hat bei mir alles begonnen, mit diesem einfachen Gebet: Gott, wenn es dich gibt und die Bibel die Wahrheit ist, zeig mir den Weg des Lebens. Lass mich dich erkennen, dass du Wahrheit bist. Und genau das ist geschehen, nachdem ich seinem Wort den Vertrauensvorschuss gegeben habe. Ja, wir alle kommen an Wegkreuzungen in unserem Leben, wo wir uns entscheiden müssen. Und jeder, der heute zuhört, der steht automatisch wieder an dieser Kreuzung, weil er gehört hat, unser Lebensweg ist entweder auf dem breiten Weg oder wir nehmen die Abzweigung zurück zu Gott. Manche meinen, sie können sich einen eigenen Weg zusätzlich schaffen, wie sie ins Reine mit Gott kommen. Und die Quellen, die nehmen sie aus ihren eigenen Vorstellungen und vermischen Gedanken. Doch Jesus sagt so klar, es sind nicht viele Wege. So simpel ist das Weltbild. Es gibt nur einen Weg. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er spricht von einem einzigen Weg, der zurück zum Vater führt. Es ist berechtigt, jetzt zu hinterfragen, warum er der einzige Weg, warum so engstirnig. Und so beschäftigen wir uns jetzt am Ende mit diesem Punkt, der Weg zurück zu Gott. Und fragen uns, warum gerade Jesus und warum oder wie geht es, auf diesen Weg zu kommen. Ja, warum Jesus allein? Das Wort Gottes beschreibt, dass wir nicht selber umkehren können, weil uns die Sünde eben von Gott trennt. Also der Weg, auf dem wir unterwegs sind, dieser Lebensweg, der führt immer weiter weg von Gott. Und je weiter wir von Gott wegkommen, desto gottloser ist unser Lebenswandel. Und somit verfehlt der Mensch das Ziel seines Lebens. Und das ist Sünde, die Zielverfehlung des Lebens, wofür Gott dich geschaffen hat. Für die Gemeinschaft mit ihm. Und das ist die Sünde eigentlich, die uns trennt von Gott, dass wir eben weglaufen von Gott. Und wir können diese Sünde nicht durch eigenen Willen einfach wegschmieren und sagen, die ist weg, sondern die ist da. Sie muss bezahlt und beglichen werden. Gott drückt nicht einfach mal ein Auge zu, weil er heilig und gerecht ist. Der Preis für diese Sünde ist der Tod, eben diese ewige Trennung, wo dieser breite Weg hinführt. Aber um diesen zu bezahlen, hat eben Gott ja Jesus Christus gesandt. Denn er lebte, und das ist der springende Punkt, Jesus lebte ohne Sünde. Er lebte so, wie der Vater es wollte. Und er wurde unschuldig ans Kreuz geschlagen und freiwillig, weil er unsere Schuld bezahlen wollte. Und das ist dieses Erlösungswerk, das diesen Weg geschaffen hat zurück zu Gott. Und das ist dann übrigens das Zentrum von der Bibel. Alles, was da drin steht, alle 66 Bücher, alles weist genau auf dieses eine Werk hin, auf diese eine Tür, auf diese eine Person, Jesus Christus. Weil niemand sonst sündlos auf dieser Welt lebte, ist er dieser Weg. Und wie kann ein Mensch jetzt diese Abzweigung nehmen, dieser Weg zurück zu Gott? Die Bibel beschreibt das ganz einfach in 1. Johannes 1, wie dieser Weg kommt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es geht um Sünde zu bekennen. Und das ist jetzt kein religiöses Sprüchlein, das man aufsagen muss und dann irgendwie Christ ist. Denn der Mensch, der kann das nicht einfach tun, wann er will. Du bist nicht derjenige, der sagt, ja, jetzt, heute sage ich das Sprüchlein und dann gehe ich auf den anderen Weg. So ist es nicht, sondern wir können nur Schuld bekennen, wenn Gott sie aufdeckt, wenn Gott an deinem Herzen handelt. Da kannst du nicht selber entscheiden. Und wenn der Moment da ist, wo Gott in dein Herz spricht, dann musst du diesen Moment nehmen. Du kannst Sünde nur ernsthaft bekennen, wenn du sie erkennst und bereust. Was ist die Entschuldigung meiner Kinder wert, wenn ich sage, ich entschuldige dich? Sie ist nichts wert, wenn sie nicht ihren Fehler einsehen und von Herzen umkehren wollen. Erst dann ist es was wert. Bei mir hat dieses ernsthafte Erkennen begonnen, als ich angefangen habe, Bibel zu lesen und gemerkt habe, Gott überführt mich. Er redet zu mir. Als ich Predigten gehört habe und gemerkt habe, das spricht in mein Herz hinein. Und ich merkte, Gott kennt mein Leben so gut und meine Schuld und meine Kämpfe. Und er redet da hinein. Und jetzt stehe ich an dieser Abzweigung und er fragt mich, ob ich jetzt ihm vertrauen möchte. Genauso habe ich das erlebt. Und wenn du erlebst, dass Gott beginnt, in dein Leben hineinzusprechen, dann stehst du an diesem Kreuz. Das ist eine einmalig große Chance, nicht einmalig, aber es ist eine große Chance, jetzt Buße zu tun, wenn Gott redet. Also deine Sünde zu bekennen und vielleicht beginnt es einfach mit den Worten, Herr Jesus, vergib mir, dass ich Gott, den Vater, ignoriert habe. Dass ich einfach ohne Gott leben wollte. Vergib mir das. Jesus hat mal eine Geschichte erzählt, wo dieser Prozess der Umkehr sehr gut beschreibt. Und das lese ich jetzt noch zum Abschluss, komme dann aber wirklich auch zum Ende mit dieser bekannten Geschichte vom verlorenen Sohn im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, ab Vers 11. Da heißt es, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fremdes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner geben. Jetzt kam er zur Besinnung und sagte, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als ich, haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen nun Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Wisst ihr, wir Menschen haben unser Erbe auch ausbezahlen lassen und sind vom Vaterhaus ausgezogen, weg in ein fremdes Land, wo wir keine Rechenschaft über unser Leben abgeben wollen, so weit wie weg, möglich weg von Gott. Alles, was uns Gott gegeben hat, diese Erde, unser Körper, unsere Gaben, unsere Intelligenz, unser Vermögen, alles verprasseln wir, wie wir es wollen. Und dabei verschwenden wir keinen Gedanken an Gott, dem Vater, unser eigentliches Vaterhaus, wo wir hergekommen sind. Wir blicken nicht zurück, weil es uns gut geht. Und wenn da eine große Herausforderung in unserem Leben kommt, Wirtschaftskrise, Krankheiten, Kriege, Bankrott, Depression, Wohnungsnot oder was es auch alles gibt, was machen wir? Wir hängen uns an Menschen. Wir setzen unser Vertrauen in Menschen, gehen zu ihnen und holen uns Hilfe und werden nicht satt und bekommen nicht, was wir brauchen. Und dann landen wir im Sinnbild bei den Schweinen. Auf einmal sind wir in unserem Leben an einem Ort, wo wir nie sein wollten. Doch wir sind da. Und da zeigt die Geschichte, wie der verlorene Sohn da beginnt, zurückzublicken, an sein Vaterhaus denkt, die Woher-Frage endlich klärt und nicht mehr leugnet, wo er herkommt. Da am Futtertrog der Schweine wird er überführt und hat seine Sünde erkannt und seinen falschen Weg und er hat ihn bereut von Herzen. Und wenn du an diesem Punkt stehst, dann darfst du auch zu Gott kommen und deine ganze Schuld einfach zugeben. Du darfst die Abzweigung nehmen, du darfst glauben, was Gottes Wort sagt. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhören. Als der verlorene Sohn umgekehrt ist, da ist der Vater auf ihn zugekommen. Und liebe Menschen, ich sag's euch, wenn du dich Gott zuwendest, wird er dir entgegenkommen und dich nach Hause bringen. Und alles beginnt damit, dass du nicht mehr von ihm davonläufst, sondern zu ihm hinläufst. Kannst du dich noch erinnern, wie wir begonnen haben mit meinem lieben Töchterlein, wie sie gelernt hat, ins Wasser zu springen und der erste Sprung in meine Arme. Und so wartet Gott auf dich. Er streckt dir seine Vaterarme aus und sagt, vertrau mir, ich fang dich auf und ich werde bei dir sein, wenn du mir vertraust und springst, wirst du die Beweise erleben, dass ich da bin, du wirst mich erleben, gib mir deinen Vertrauensvorschuss. Lieber Zuhörer, es geht um dein Leben. Es geht darum, wo dein Lebensweg hinführt. Und diese wichtige Frage darfst du dir nicht verbauen mit der Ausrede, es gibt doch keine Beweise, sondern vertrau der göttlichen Quelle und du wirst den Beweis in Jesus Christus erleben. Nicht Beweise schenken uns Glauben und Lebensveränderung, sondern das Vertrauen in die Person Jesus Christus. Wir wollen einen kurzen Moment still werden und nochmal jeder für sich darüber nachdenken. Und ich beende diese Stille dann mit einem lauten Gebet, in dem ich mit Gott spreche. Aber ich möchte jedem die Gelegenheit geben, auch Gott eine Antwort zu geben. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns heute Abend daran erinnert hast, wer du bist und wie du uns siehst, Herr. Und ich danke dir, dass du deine Liebe offenbart hast und uns deine Liebe gezeigt hast, weil du uns wieder bei dir haben möchtest. Und es tut weh, das wieder aus diesem Blickwinkel zu sehen, wie sehr wir von dir weglaufen, wie das uns die Beweise umtreiben, anstatt deiner Quelle, deinem Reden zu vertrauen und dich zu erleben. Und ich bitte dich, Herr, für jeden, der hier ist, egal ob er dich schon kennt oder nicht kennt, Herr, dass wir es festmachen, in unserem Leben dir zu vertrauen, unabhängig von dem, was wir gerade erklären können. Und danke, dass wir erleben dürfen, wie du dich beweist in unserem Leben, als der Vater, der uns hält und der uns vor allem auch zum Ziel bringt. Amen.